SWR 2 Wissen.
War wieder ein bisschen weit gezogen. Denk an deinen Stricksprung erst, okay?
Eine Sportkarriere fängt heute schon nicht nur in Turnen und Fußball mit 3, 4, 5, 6 Jahren an.
Die Füße nach vorne bringen. Nochmal.
Es gibt auch Tränen, wenn man an seine Leistungsgrenze kommt und einfach nicht mehr kann, aber weiß, man muss eigentlich noch.
Mehr Spannung im Mittelkörper, okay? Salina, hast gemerkt, was falsch war?
Selbst wenn sie im Alter von 11 bis 12 Jahren erfolgreich in ihrer Sportart sieht, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie die nationale Spitze erreichen, gerade mal bei 2%. Also von 100 schaffen es 2 dann aus diesen Leistungskadern in die Leistungsspitze.
Und fest, Una, sehr gut.
Tränen im Training, Kinder im Leistungssport. Eine Sendung von Mirko Smiljanic.
Kunstturn-Leistungszentrum Düsseldorf, ein später Nachmittag. 30 Mädchen im Alter zwischen 4 und 16 haben sich in der hell erleuchteten Halle verteilt. Einige üben am Reck, Balken oder Trampolin, andere auf dem Boden.
Die haben gerade Akrotraining und gerade sind wir bei den Schrauben rückwärts, beziehungsweise die Jüngste, die arbeitet noch an ihrem Strecksalto, weil das ist halt die Grundvoraussetzung, um irgendwann mal eine Schraube auch zu turnen.
Petra Varro, Trainerin.
Jawohl, gut. Das war jetzt eine 1,5 Schraube zum Beispiel.
Einige Meter Anlauf nehmen die Mädchen, gehen mit den Händen zum Boden, stoßen sich kräftig ab und vollführen in der Luft einen Salto oder eine Schraube.
Also die Una, die ist jetzt, du wirst 11, genau, und da ist zum Beispiel in der sogenannten AK-11 wird eine Schraube am Boden vorausgesetzt. Deswegen, ja, mach doppelt. Während zum Beispiel die Salina, die wird dieses Jahr im Dezember allerdings erst 10, da ist zum Beispiel der Strecksalto in der Übung Voraussetzung. Und fest. Ja, fast rum, ne? Fehlt noch ein bisschen. Ja, mit Salto dran. Noch 5 Minuten, dann wechseln wir zum Barren.
Ein faszinierendes Bild. Faszinierend auch das Herzblut, mit dem die Kinder bei der Sache sind.
Es macht einfach voll Spaß. Ohne Turn könnte ich auch gar nicht leben.
Richtig angefangen habe ich seit 2,5 Jahren ungefähr. Und das erste Mal bin ich mit 2,5 Jahren gekommen. Also man kann einfach nicht aufhören. Man muss weitermachen.
Und zwar auch dann, wenn es mal nicht ganz so gut klappt.
Ich habe das öfters am Barren, dass ich da nicht so viele Teile schaffe. Aber wir gehen damit eigentlich recht gut so um, weil meine Freunde mich dann immer aufmuntern und ich auch sie, wenn die Probleme haben.
Und tut es beim Turnen auch mal weh?
Ja, auch. Aber wenn man sich eigentlich relativ darauf konzentriert, was man macht, dann kann eigentlich nicht so viel passieren. Außer man rutscht mal am Barren oder am Balken ab, wenn man irgendwie zu wenig Maggi hat oder am Balken schwitzt.
Vieles bekommen die Mädchen selbst in den Griff. Ohne Familie, präziser ohne Mütter, geht aber gar nichts.
Ich muss meine Arbeit auch nach ihrem Training richten. Also ich muss nicht nur die Schulzeiten beachten, sondern auch die Trainingszeiten. Und dann bleibt für mich als berufstätige Frau schon wenig Möglichkeiten.
Ich arbeite auch nur Teilzeit. Ich bin Erzieherin im Kindergarten und arbeite bis 13 Uhr. Die Mia kommt immer um 14 Uhr nach Hause. Die hat jetzt nach den Weihnachtsferien von der 2. in die 3. Klasse gewechselt. Das heißt, das Schulische funktioniert auch hervorragend. Sie kommt um 2 Uhr nach Hause und dann hat sie noch Zeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen, auch mal mit Nachbarskindern zu spielen. Und eben um 4 Uhr kommt sie hier hin. Für uns bedeutet das natürlich, dass wir auch unseren Alltag nach diesem Training ausrichten, denn ich fahre sie natürlich auch jedes Mal hin. Wir gucken natürlich extrem, wann werden die Urlaube fahren, denn der Mia ist es enorm wichtig, am Training teilzunehmen.
Hochleistungssport für Kinder verändert radikal das Alltagsleben der Eltern. Was tut man nicht alles für die talentierten Kleinen mit ihren weit gesteckten Zielen?
Also erstmal die WM und Olympia. Also dazwischendurch sind noch welche Wettkämpfe, wo man sich dafür qualifiziert, die sind natürlich auch wichtig.
Mit 4 Jahren angehender Tennisstar, 6-Jährige mit festem Blick auf die Bundesliga, 9-Jährige Turnerinnen träumen von den Olympischen Sommerspielen 2024. Erfolgreicher Leistungssport beginnt immer früher.
Das ist schon fast heute der Normalfall geworden. Eine Sportkarriere fängt heute schon nicht nur in Turnen und Fußball mit 3, 4, 5, 6 Jahren an.
Professor Werner Schmidt, Direktor des Instituts für Sport- und Bewegungswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen.
Dann kommt es natürlich dazu, dass manche besonders talentiert sind, besonders erfolgreich sind. Und diese Erfolgreichen, die werden dann ab dem Alter von 11, 12 Jahren selektiert und kommen dann in eine spezielle zusätzliche Förderung in der jeweiligen Sportart.
Vorausgesetzt, Trainer, Lehrer oder Eltern entdecken die Talente der Kinder. Da beginnen die Probleme. Ein systematisches Talentscouting gibt es nicht.
Im Prinzip ist das genauso wie in der Musik auch, wie ich festgestellt habe.
Alfred Richards, Professor für Bewegungs- und Sportpädagogik an der Universität Hamburg.
Das Hauptkriterium, nach dem selektiert wird, ist früher Erfolg. Das ist leider kein Kriterium, was sehr beliebt ist, weil alle wissen, früher Erfolg kann an vielen Dingen liegen. Zum Beispiel kann das daran liegen, wann man im Altersjahrgang geboren ist. Alle anderen Kriterien sind auch nicht so besonders zuverlässig. Also die meisten Fördersysteme orientieren sich daran, welche Leistungen im Vergleich mit anderen, welche Leistungen im Vergleich mit bestimmten Maßstäben ein Kind schon erreicht.
Und rausschieben und abspringen. Knie noch länger und auf deinen Fuß achten. Knie sind immer krumm.
Durchs Raster fallen Spätentwickler, Jungen und Mädchen, die erst mit 11 oder 12 Jahren ihre Begeisterung für Tennis oder Fußball, Skifahren oder Schwimmen entdecken.
Zusätzlich müssen wir beim Hochleistungssport auch sagen, ist das eine Domäne der männlichen und weiblichen Gymnasiasten. 70% gehen zum Gymnasium. Das heißt also, sozial benachteiligte Kinder finden wir im Hochleistungssport relativ selten.
Je höher das Bildungsniveau der Eltern, desto größer sind Wunsch und Bereitschaft, ihren Kindern eine möglichst umfassende und gute Bildung zu bieten. Und dazu zählt auch der Sport. Wobei schon die gewählten Sportarten Auskunft geben über soziale Zugehörigkeiten. Tennis, Rudern und Hockey sind fast durchgängig gehobenen Schichten vorbehalten. Leichtathletik, Handball und Kampfsportarten bevorzugen Mittel- und Unterschichtskinder. Einzige Ausnahme ist Fußball als eine in gewisser Weise sozialschichtfreie Zone. Gleichgültig, welchen Leistungssport Kinder und Jugendliche betreiben, zeitraubend ist er auf jeden Fall. Wobei Spielsportarten wie Fußball und Basketball mit 12 bis 18 Trainingsstunden pro Woche noch vergleichsweise harmlos sind, so Werner Schmidt.
Problematischer wird es in bestimmten Kraftausdauersportarten wie zum Beispiel Schwimmen, Rudern, Kanu, Kajak oder Sportarten wie Turnen oder Tanzgymnastik mit sehr frühen Leistungshöhepunkten. Da beginnt natürlich die zeitliche Belastung A früher und nimmt sehr große Ausmaße letztlich an.
22 Stunden Training pro Woche sind keine Seltenheit, netto. An- und Abfahrten müssen hinzugerechnet werden. Wie wirkt sich eine solche Belastung auf Kinder aus? Zunächst einmal erwarten Pädagogen, dass Sport die Entwicklung junger Menschen fördert. Sie haben ein stärkeres Selbstvertrauen, mehr soziale Kontakte, kommen mit Misserfolgen besser klar und so weiter.
Aber man muss sich ja fragen, kommt das vom Sport oder war das vorher schon so, bevor sie eingetreten sind in den Sport?
Auch auf diese Frage gibt es Antworten. Untersuchungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche mit hohem Sportengagement grundsätzlich bessere Selbstkonzeptwerte haben und sich wie alle anderen Gleichaltrigen entwickeln, nur eben auf einem höheren Niveau. Der Leistungssport selbst hat keinen oder nur einen schwachen Effekt auf das Selbstwertgefühl. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist eine weitere Beobachtung. Leistungssport treibende Kinder haben fast durchweg gute Schulnoten.
Die Psychologen sagen dazu, die Leistungssportler können, sag ich mal, ihr Alltagsleben besser organisieren. Aber das heißt natürlich, das Alltagsleben zentriert sich nur noch auf Schule und Leistungssport. Freunde und andere Hobbys haben, sag ich mal, spätestens ab dem 12., 13., 14. Lebensjahr keine Chance mehr, da ausgeübt zu werden. Das ist eine relativ einseitige Belastung und das Hauptproblem ist der Zeitstress, verursacht durch Schule und Leistungssport.
Dies führt keineswegs zu einer sozialen Isolation. Kinder und Jugendliche suchen sich Freunde unter ihren Mitsportlern. Und dann gibt es ja noch Väter und Mütter als Bezugspunkte, die sich teilweise einen weit höheren Stress aufbürden als ihre Kinder. Warum tun sie das? Manche sind einfach ein wenig neidisch auf ihre Sprösslinge.
Ja, hätte ich toll gefunden. Ich komme aber vom Land und war nur im Breitensport im Turnen. Wir hatten da schon ziemlich viele Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten, die sie hat, die wurden mir damals natürlich nicht geboten. Das finde ich schon beneidenswert und deswegen bin ich auch froh, dass ich ihr das hier bieten kann.
Jungs, lasst denen doch noch nicht so viel Platz zum Schießen. Genau so, Valentin anspielbar sein. Komm. Körper.
Später Nachmittag auf dem Trainingsplatz der ersten Jugendfußballschule Köln. Etwa 40 8- bis 10-jährige Jungen üben das Annehmen und Abgeben von Bällen und lassen sich in taktische Tricks einweisen. Vom Spielfeldrand aus immer beobachtet, von ihren Müttern und Vätern, von Omas und Opas.
Unser Enkel ist das, da vorne, die 4. Die 4 ist unser.
Der jetzt mit dem einen, der zusammensteht.
Stolz sind die Großeltern auf ihren Enkel, der gerade einen Gegenspieler umdribbelt.
Die Trainer sind Spitzenklasse und also die strahlen auch eine enorme Ruhe aus.
So die Mutter des 9-jährigen David.
Und das gefällt auch unserem Sohn sehr gut, ne? Der wurde vorher von anderen Trainern betreut und die waren dann doch schon mal etwas lauter auf dem Platz. Und hier ist wirklich ja, eine gute Disziplin, Ruhe und Professionalität.
Neben Disziplin, Ruhe und Professionalität gefällt noch etwas anderes. Der Blick auf das nur wenige hundert Meter entfernte Rheinenergiestadion des ersten FC Köln. Die Bundesliga sei Traum fast aller Kinder, so Klaus Papst, Trainer an der ersten Jugendfußballschule Köln.
Die Kinder träumen alle davon, dass sie irgendwann mal Fußballprofi werden. Haben wir selber ja auch gemacht. Das finde ich auch super, das soll auch so bleiben. Die Kinder sollen auch davon träumen. Es gibt sicherlich auch viele Eltern, die davon träumen.
Was Fußballtrainer Simon Scheibe durchaus skeptisch sieht.
Man kann es natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt ganz klar Eltern, die motivierter sind als die Kinder. Das muss man sagen, die vielleicht so ein bisschen ihre eigenen Träume in den Kindern verwirklichen wollen.
Den Eltern sage ich immer, geht davon aus, dass keiner von denen Fußballprofi wird.
Also wenn man jetzt merkt, da ist so viel Talent da in einem Sport, wo es vielleicht wirklich Geld gibt.
Tim Bindel, Sportwissenschaftler an der Bergischen Universität Wuppertal.
Dann kann das tatsächlich eine große Rolle spielen und die Eltern, das hängt sich ja auch von den Kontexten ab, in denen die selbst sich beruflich befinden, wittern vielleicht eine Chance und sagen, okay, jetzt könnte diese Sache, die von meinem Kind ausgeht, sogar Geld bringen. Und dann laufen ganz andere Mechanismen ab.
Geld. Beim Kunstturnen spielt es als Motivation keine Rolle, beim Fußball eine wichtige. Gerade volljährig geworden und schon ein paar Hunderttausend oder gar Millionen Euro verdienen? Wer träumt nicht davon? Vor allem träumen manche Väter und Mütter diesen zerstörerischen Traum, so Werner Schmidt.
Wenn die 11-, 12-Jährigen zu Bundesliga-Vereinen bereits wechseln und dann, sage ich mal, die Erwartungen der Eltern, auch aus eher problematischen Familienverhältnissen, dann zu hoch sind, dann ruht natürlich die ganze Last, die Familie zu ernähren möglicherweise, auf einem 12-, 13-jährigen Jungen. Und das kann problematisch werden. Denn Sie müssen ja auch wissen, dass die Bundesligisten auch mit den Kindern schon 5-Jahres-Verträge abschließen. Und mit der Zeit erhöht sich dann auch die finanzielle Zuwendung. Und das ist natürlich immer an eine entsprechende Leistung gebunden.
Mit in die Mauer, wo ist die Mauer? Ihr drei stellt euch eng zusammen.
Jawohl.
Die erste Jugendfußballschule Köln ist eine Kaderschmiede für Begabte. Mitglieder, die jüngsten sind 5 Jahre alt, die ältesten 16, werden üblicherweise von Trainern anderer Vereine empfohlen.
Ja, wir haben in einem Verein bei uns zu Hause in Goldsheim gespielt und hatten ein Feriencamp. Und dort wurde uns empfohlen, dass wir dementsprechend hier uns melden sollten und hier mal vorspielen sollen.
5 Jahre jung war sein Sohn, eine Schule hat er noch nicht von innen gesehen. Heute kickt der mittlerweile 7-Jährige mit wachsender Begeisterung.
Vorne der mit dem schwarzen Oberteil und den weißen Hosen, der den Ball jetzt gerade dementsprechend hochhält in diesem Augenblick.
Disziplin, Ruhe und Professionalität. 3 Begriffe, die bei Gesprächen mit Eltern immer wieder fallen, sind nicht kostenlos zu haben. Rund 100 Euro pro Monat zahlen sie in dieser Fußballschule. Hinzu kommen Transport und Versorgung der Kinder. Manche Mütter und Väter fahren fast täglich mehr als 50 Kilometer nach Köln.
Genau, 3-mal Training, 4. Mal dann zum Spiel, eventuell Doppelbelastung, dann das 5. Mal in der Woche. Das klappt sehr gut und ich sage mal, alles für das Kind. Ich hatte nicht Eltern, die das mit mir gemacht hätten, deswegen geben wir hier alles.
das ganze System des Leistungssports, auch des Jugendleistungssports, ist ein System, das Jugendliche mit Erwachsenen gemeinsam haben. Und dann sind die Erwachsenen natürlich total wichtig und die Eltern ganz extrem, die unterstützen das am Anfang, allein schon logistisch erstmal. Das ist wichtig, dass die dabei sind, dass die diese Idee mittragen im Grunde.
Die Eltern müssen nicht nur Fußball begeistert sein, sie müssen auch immer wieder Druck aufbauen und die Jungen und zunehmend auch Mädchen zum Training treiben, weil die meisten, zumindest älteren Kinder genau genommen, gar keine Lust haben, sich über Jahre einer einzigen Sportart zu widmen. Heimweh ist in Sportinternaten ein gängiges Problem, Tränen fließen, wenn nichts mehr richtig klappt, überaus leistungsbewusste Eltern aber trotzdem hohen Druck aufbauen.
Und es gibt auch immer wieder Phasen bei vielen, wo sie vielleicht andere Ideen haben. Und da haben wir also auch schon in Studien gesehen, dass da also auch gerade die Eltern diejenigen sind, die dann sagen, du bist angemeldet, du gehst jetzt dahin.
Eltern handeln selten selbstlos, wenn sie ihren Kindern den Einstieg in einen Spitzensport ermöglichen. Würden sie keinen Gewinn aus dem Projekt Fußball ziehen, wäre die Episode rasch Geschichte. Dabei geht es keineswegs nur um die Verwirklichung unerfüllter Träume. Nicht unterschätzen dürfe man soziale Kontakte, so Tim Bindel.
Man muss auch sehen, dass manche Eltern durch diesen Leistungssport auch selbst nochmal ja, soziale Welten erschließen sozusagen. Also die hängen da selber irgendwie mit drin, das wird für die auch wichtig. Und die Jugendlichen merken, und die Kinder merken relativ früh, hey, ich mache da ja eigentlich was mit meinen Eltern gemeinsam.
Was erstrebenswert ist, vorausgesetzt Wünsche und Bedürfnisse von Kindern und Eltern laufen synchron. Über eines müssen sich sportbegeisterte Eltern im Klaren sein. Während ihre Entwicklung ein stabiles Niveau erreicht hat, kann sie bei Kindern binnen weniger Monate rauf und runter gehen.
Was wir ganz häufig sehen, ist einfach, dass die Kinder blockiert sind. Das heißt, dass sie eigentlich nicht mehr wissen, was sie gerade machen und sich manchmal selber wundern, warum es gerade nicht so klappt. Und das ist dann häufig so, dass einfach dann verschiedene Leute denen erzählen, wie sie Fußball zu spielen haben. Und damit sind Kinder eigentlich dann überfordert.
Wir suchen uns wieder jeden Gegenspieler. Und sind eng an dem dran.
Und wie sehen sich die Eltern selbst als Förderer ihrer Kinder oder doch als Trizer?
Sowohl als auch als Trizer. Ich will schon, dass er auch diesen Erfolg in dem Sinne, dass er gut spielt. Für die Außenbahn, also wenn er nur, klar, gehört auch dazu. Aber wenn du jeden Tag den hinbringst oder im anderen Verein und der spielt nicht, dann brauchst du auch nicht. Ne? Also ein bisschen Trizen gehört auch dazu, auch in der Schule. Ne? Das gehört dazu.
Bis wohin darf man trizen? Die Grenze ist nicht einfach zu ziehen, weil gleich zwei Faktoren die sportliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinflussen, ihre Psyche und ihr Körper. Vor allem der sich ständig verändernde Körper steht zunehmend im Mittelpunkt und damit mögliche Sportverletzungen. Kinderchirurgen berichten in diesem Zusammenhang von zwei auf den ersten Blick gegenläufigen Entwicklungen. Einerseits steigt die Zahl übergewichtiger, ergo sportlich nur mäßig aktiver Kinder und Jugendlicher. Andererseits klettert aber auch die Zahl derer, die sehr viel Sport treiben. Beide Gruppen, sagt Professor Peter Schmittenbecher, Direktor der Kinderchirurgischen Klinik am Klinikum Karlsruhe, erleiden beim Sport Verletzungen, allerdings sehr unterschiedliche.
Die Gruppe, die eher inaktiv ist, aber dann doch am Schulsport teilnehmen muss, die hat schon mal eine Verletzung aus einer gewissen motorischen Ungeschicklichkeit heraus, weil dort einfach die motorische Entwicklung hinterherhinkt.
10-15% aller sportlich aktiven Kinder erleiden mindestens eine Verletzung pro Jahr. Diese Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren übrigens auch deshalb leicht gestiegen, weil schon aus juristischen Gründen jedes Kind selbst mit Bagatellverletzungen in die Klinik geschickt wird. In krassem Widerspruch zu dieser ausgeprägten Vorsorge steht, dass manche Trainer und Sportlehrer nicht wissen, wie sie Hochleistungssport treibende Kinder und Jugendliche vor Überlastungsschäden schützen können.
Die kann es da schon geben, wenn zu intensiv trainiert wird, wenn keine Pausen gemacht werden, wenn immer der gleiche Bewegungsrhythmus gemacht wird. Da gibt es Überlastungsschäden durch kleine Mikroverletzungen, die sogenannten Mikrotraumen, die führen dann zu dem Schmerz, die führen zu einer Entzündung und die können sogar zu einer Degeneration führen.
Sobald Eltern ihren Kindern ständig neue Hosen kaufen, rät Peter Schmittenbecher, müssen die Trainingsfrequenzen heruntergeschraubt werden. In 20 Jahren werden die Kinder es ihren Eltern danken.
So, wir gehen aber in die nächste Runde direkt. Konzentrier dich, entspann den Muskel vorab komplett.
Hier sind wir im Institut für Biomechanik der Deutschen Sporthochschule Köln. Das ist unser Bewegungsanalyse-Labor.
Vielleicht geht der Dank aber auch an Kirsten Albracht, Professorin für Neuromechanik an der Deutschen Sporthochschule Köln, die im Rahmen einer Studie sich genau mit diesem Problem beschäftigt.
Viking Start, Ultraschall Start, Trigger und go. Und komm. Und ab.
Ziel der Untersuchung ist die Analyse der Sehnensteifigkeit bei jungen Leistungssportlern im Alter von 11 bis 12 Jahren.
Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie 7 Zentimeter innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten wachsen, der ganze Körper muss sich darauf anstellen. Das heißt, Sie haben ja auch beim Laufen, beim Sprinten ein bestimmtes Bewegungsprogramm abgespeichert, was dann plötzlich nicht mehr mit Ihren Gliedmaßen zusammenpasst. Das heißt, Sie müssen alles wieder neu rekalibrieren, neu lernen. Und von daher sind Sie vielleicht nicht schwächer, aber Sie sind, sag ich mal, die Koordination muss erst wieder neu gelernt werden.
So, wir nehmen jetzt gerade maximale Muskelkontraktion auf von dem Kerl und schauen uns parallel dazu die Muskulatur an, wie sich die Muskelfaserbündel bewegen, wie die an der tiefen Muskelfaszie quasi ziehen, die direkt in die Sehne übergeht und die Kraft auf das Fersenbein überträgt und können anhand dessen dann schauen, wie lang sich die Sehne in die Länge zieht auf die Muskelkraft, die der Kerl entwickelt.
Der Kerl ist ein 11 Jahre junger Fußballspieler. Er stammt aus Königsdorf im Rhein-Erft-Kreis und nimmt an einer medizinischen Studie teil.
Also eigentlich war ich immer Stürmer, aber jetzt bin ich Verteidiger.
Was für ihn einer Degradierung gleichkommt. Die Gründe seines Trainers sind unbekannt.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Vielleicht hat er ja die Gesundheit des Jungen im Visier.
Beim Knochen weiß man das inzwischen, dass der Knochen zunächst in die Länge wächst. Und dann gewinnt der Knochen seine Festigkeit. Das heißt, die Qualität des Knochens nimmt erst zu. Und gerade in dieser Phase beobachtet man zum Beispiel auch häufig Knochenbrüche bei Kindern und Jugendlichen. Ähnliche Sachen erwarten wir jetzt bei den Sehnen zum Beispiel auch. Dass gerade die Sehnenfestigkeit auch erst viel, viel später kommt, beziehungsweise eine große Fragestellung ist auch, ob der Muskel vielleicht schneller sich anpasst, schneller kräftiger wird und die Sehne noch nicht die Kraft oder die Festigkeit hat. Und all das, was wir hier rausfinden, soll hinterher genutzt werden, um wirklich in den Vereinen die Trainingssteuerung zu machen.
Ultraschallstart, Trigger und go. Und komm. Und ab.
Intensives Muskeltraining gehört auch zum täglichen Begleiter der Ruderin Mareike Adams. Sie ist 25 Jahre alt und rudert in den Klassen Doppel-Zweier und Doppel-Vierer.
Ich habe angefangen mit dem Rudern 2001. Da hat mich eine Nachbarin mitgenommen zu einer Schul-AG. Erst wollte ich gar nicht so richtig mit, aber dann habe ich gedacht, okay, probier's mal aus. Und dann bin ich in den Verein eingetreten und bin dann dabei geblieben auch.
Mareike Adams stammt aus Essen in Nordrhein-Westfalen. Ihr heimatlicher Trainingsstützpunkt ist das Bundesleistungszentrum Rudern am Dortmund-Ems-Kanal. Sie zählt zu den besten Ruderinnen Deutschlands. Wahrscheinlich nimmt sie an den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Ein Traum geht dann in Erfüllung. Viel Zeit investieren Sportler wie Mareike Adams. Nur so können sie internationale Höchstleistungen erreichen. Was aber passiert, wenn sich nach 10 oder 12 Jahren intensivem Training herausstellt, dass sie den hohen Erwartungen nicht gewachsen sind? Wenn eine Verletzung alle Träume von EM, WM und Olympischen Spielen platzen lässt? Deselektion nennen Sportwissenschaftler diesen Vorgang, die Rückauswahl vom hoffnungsvollen Talent in die zweite oder dritte Reihe. Klingt kalt und brutal, kann es auch sein. Dabei ist das der Regelfall.
Selbst wenn sie im Alter von 11 bis 12 Jahren erfolgreich in ihrer Sportart sieht, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie die nationale Spitze erreichen, gerade mal bei 2%, also von 100, schaffen es 2 dann aus diesen Leistungskadern in die Leistungsspitze. Bei den anderen 98% klappt das nicht, obwohl sie natürlich jahrelang genauso viel trainiert haben und Wettkämpfe betrieben haben, wie die letztlich erfolgreichen.
Dann auf der Bahn 2, da steht Nils Schumann, der Europameister, und noch einmal im Überblick alle 8. Bahn 2 also für Nils Schumann.
Wer denkt nicht gern über seine großen Erfolge nach?
Nils Schumann, 800-Meter-Läufer, 1998 Europameister in der Halle.
Nils Schumann, da ist die Lücke. Da müsste er jetzt durch und da geht er auch durch. Noch ist er auf einem Medaillenplatz. Aber es wird eng. Borsakowski kommt und Kipketer kommt und Zeitgerni. Jetzt ist Nils Schumann an zweiter, dritter Position. Außen Kipketer. Schumann vorne, Schumann vorne. Schumann wird Olympiasieger. Wahnsinn!
Im Jahre 2000 dann die Krönung. Mit 22 Jahren gewinnt er Gold bei den Olympischen Spielen in Sydney.
Wahnsinn! Ist das ein Typ! Mit 22 Jahren glückt ihm der ganz große Coup.
Ein grandioser sportlicher Erfolg, leider aber auch sein letzter. Es geht bergab.
Das gravierendes Beispiel war eine kleine Schleimbeutelentzündung an der Achillessehne, an der Ferse, durch einen zu engen Wettkampfspikes. Die habe ich ignoriert und habe dann lange, lange nichts gemacht. Und das wurde so schlimm, dass ich im Endeffekt 3 große Achillessehnenoperationen hatte und am Rande der Invalidität stand.
Um die Selektierte, so Professor Werner Schmidt, Direktor des Instituts für Sport- und Bewegungswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen, kümmert sich kaum jemand. Misserfolg ist ausgesprochen unsexy. Dabei brauchen gerade solche Sportler psychologische und praktische Hilfen. Zum Beispiel den Hinweis ihrer Trainer, man möge einen Plan B vorbereiten, das Abitur machen, ein Studium beginnen. Nils Schumann hat einen Weg aus der sportlichen Misere gefunden. Er arbeitet heute als erfolgreicher Fitnesstrainer. Deutschlands Top-Ruderin Mareike Adams hat den Ausweg gleich eingeplant. Sie studiert Mathematik und Sport für das Lehramt an Gymnasien.
Ja, das Rudern, davon kann man nicht leben. Im Endeffekt zahlt man eigentlich drauf in den jungen Jahren auch. Man muss irgendwann wissen, was man beruflich macht, um sein Leben zu sichern.
Das wäre beispielsweise ein guter Weg, dass die weniger Erfolgreichen dann eine zweite Chance im Grunde bekommen, dass sie letztlich sich im Trainerbereich oder im sozialen Bereich letztlich qualifizieren, auch in Richtung Lehramt gehen können, denke ich, das wäre eigentlich eine gute Idee. Aber das ist bei uns alles dem Zufall überlassen, da gibt es nichts Systematisches.
Mareike Adams hat ihren Weg gefunden. Sie studiert, hat also einen Plan B. Gleichzeitig träumt sie von der Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Brasilien. Leistungssport ohne Träume, das funktioniert auch nicht. Sie schaut aber realistisch in die Zukunft.
Ja, dann bin ich erstmal riesig glücklich und hoffe, dass der Wettkampf in Rio dann auch noch gut läuft. Und dann muss ich mein Studium erstmal zu Ende bringen, weil den Abschluss brauche ich und es drängt auch ein bisschen. Und dann schaue ich mal weiter.